Manchmal läuft ein bisschen was schief, dann hat man technische Probleme oder es kommen nur drei Menschen.
Ja.
Aber man muss mit dem umgehen. Scheitern ist super wichtig. Umso öfter man scheitert, umso mehr merkt man, dass gar nichts Schlimmes passiert. Du musst malen, weil malen willst. Und nicht dran denken, ob die Galerie das Bild jetzt abkauft. Das war nie das Ziel.
Ich mache diesen Podcast for the sake of it. Mit dieser Line angelehnt an meine heutige Gästin Sbille. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass er jetzt endlich kommt. Dieser wunderschöne Talk mit Sbille, auf den ich mich riesig gefreut habe. Und das Eingangszitat ist angelehnt an den Song for the sake of it. Einer meiner Lieblingssongs von ihrem neuen Album Eloise. Und im Rahmen dieser Tour zu diesem Album durfte ich Sbille treffen in Berlin. Denn einen Tag später hat sie im Lido gespielt. Das war im November letzten Jahres, also November 2025. Und dieses Konzert habe ich besucht mit dem lieben Moritz. Schöne Grüße an der Stelle. Und ich durfte nicht nur Sbille einen Tag vorher schon interviewen, sondern hatte die Gelegenheit, sie auch spielen zu hören auf so einer kleinen Radiosession, was auch sehr sweet war. Leider fällt mir das Radio gerade nicht mehr ein, Radio Berlin. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir sprechen im Real Talk auch drüber. Auf jeden Fall war es sehr schön. Johnny Rakete war dabei. Sie haben den Song genau so performt, auch einer meiner Favorite Songs von dem Album, aber es ist ganz schwer, keinen rauszupicken, der nicht so der Favorite-Song ist. Und das Interview war einfach mega cool. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, wurde in keinster Weise enttäuscht. Manchmal ist das ja so, wenn man sich so wahnsinnig auf etwas freut. Es wurde sogar noch übertroffen, weil ich fand es so sweet, dass obwohl sie Artist ist, sie Fan geblieben ist von dieser Mucke, von der Kultur, ganz im Sinne vom Curse-Gesetz Nummer 7. Du bist immer Fan geblieben. Haben wir sehr deep getalkt, was Rap, was die Kultur angeht und auch viel über Unternehmertum gesprochen. Also eine Podcast-Folge. Wenn ich mir eine Podcast-Folge wünschen sollte, wie sie sein sollte, dann genau so. Um dann nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Song mit Johnny Rakete. Einfach cooler Rap-Talk, cooler Unternehmer-Talk und wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Ich war ohnehin extrem beseelt. Ich kam gerade vom Main Concept, 35 Jahre Konzert, hatte ich glaube in der Silvesterfolge von Unternehmer Jam Session schon berichtet. Die Geburtstagsparty von Unternehmer Jam Session lag gerade mal, ich glaube, eine Woche zurück, wo ich ja ohnehin noch beseelt war. Und ich hatte eine wunderschöne Zeit, dann auch noch mit dem Konzert von Sbille, Mackie Berlin Nuts, vor Sbille gewesen. Ich habe das erste Mal Mackie live gesehen und über Mackie habe ich ja Sbille entdeckt. Habe ja auch schon in dem Podcast mit Mackie viel über Sbille gesprochen, die auch einen wunderschönen Song gemeinsam haben. Fallen, den sie auch performt haben. Ich hatte meinen Mike Suit-Moment. Wer wissen möchte, was das ist, hört gerne auch. Ich meine auch die Silvesterfolge von Unternehmer Jam Session. Also es war ein richtig, richtig geiles Wochenende, beziehungsweise ein bisschen länger als ein Wochenende in Berlin. Und dabei herausgekommen ist, lange Vorgelaber jetzt zu Ende, der wunderschöne Talk, in den ich jetzt überleite, Real Talk mit Sbille über Rap und Unternehmertum. Hört dieser Frau zu, sie hat was zu sagen im Real Talk, so wie in der Musik. Und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Viel Spaß. Sbille, hier in meinem Ein-Mann-Impro-Theater.
Schön gesagt.
Ja, deswegen hier kein professionelles Studio. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
War ja auch sehr recht unkompliziert, die Anfrage.
Das wird der Johannes geregelt haben, gehe ich davon aus.
Ja, ich habe erst dich gefragt, du hast gesagt, wende dich mal an Johannes. Mhm. Es hat dann ein bisschen gedauert. Aber es war trotzdem unkompliziert. Und ich habe dich entdeckt Weißt du das eigentlich? Ich hatte das, glaube ich, geschrieben, aber ist ja auch schon eine Weile. Ich hatte dich entdeckt, weil das Fan-Merch, was ich gerade trage von Mackie Berlin Nuts, darüber habe ich dich entdeckt.
Ja, das Feature mit ihm.
Ja, genau. Fallen. Ne? Also?
Ja, genau.
Fallen heißt das so.
Da war auch bei uns in Innsbruck, also in Tirol.
Ja. Und finde ich ein Hammer-Song, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber das war in so einer Phase, wo ich mich, das hatte ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, falls es nicht im Podcast drinne sein sollte, dass ich mich extrem persönlich weiterentwickelt habe. Also die Zuhörenden kennen das, weil ich das schon oft im Podcast erzählt habe. Und ich habe dann angefangen, mich zu trauen, einfach mal Menschen zu fragen, ob sie Bock haben, in meinen Podcast zu kommen. Und das klingt jetzt so, ja, okay, warum denn auch nicht? Ich hatte da Riesenprobleme früher mit, auf Menschen zuzugehen und Menschen irgendwie zu fragen, hast du nicht irgendwie Lust, dieses oder jenes zu machen?
Mhm.
Und
wollte ich nicht aufdringlich sein, oder?
Ja, ja. Ich glaube, ich hatte eher Angst vor Zurückweisung.
Mhm,
Angst, ganz viele Motive sind ja angstgetrieben,
ja.
Die, ne, die uns so leid. Und da war es tatsächlich die Angst vor Zurückweisung und wusste nicht, ob ich damit umgehen kann. Und ich bin, bevor ich Mackie kennengelernt habe, habe ich Lars Ament kennengelernt. Und das ist ein Autor, ich meine, den kennst viele, kennen ihn nicht, leider. Er ist 13-facher Bestseller-Autor.
Wow, okay.
Das hat mir auch mal krass gezeigt, obwohl man, würde man im Außen sagen, ne, krass, 13-facher Bestseller-Autor, hat irgendwann, der hat die Bushido-Biografie geschrieben übrigens.
Okay.
Hat das bescheuerte Herz geschrieben, das wurde verfilmt mit Elias Mbarek, war da der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland.
Okay.
Trotzdem kennen relativ wenige Menschen Lars Ament. Und ich habe immer so für mich, ich wollte auch mal später fragen, was du meinst, was deine Bestimmung ist. Ich habe für mich mal so erkannt, ich bin total gut in Dinge entdecken.
Mhm.
Und auch das verbinde ich immer so mit dem Hip-Hop, so mit so Nerden im Plattenladen stehen, im Plattenkästen dicken und da so Schätze rausziehen. Mhm. Und irgendwie.
Geht dir das bei Samples auch so?
Ja.
Also wenn jetzt beim Song so raushörst, ja. Und dann suchst, wo es Sample herkommt.
Absolut, absolut. Erst mache ich auch, vor allem werde ich kirre, wenn ich einen Song höre und sage, aber das Sample kenne ich und ich komme nicht drauf, was das ist. Dann sitze ich da wirklich, dann bin ich auch wie so weg aus so einem Gespräch, weil ich im Kopf immer überlege, wo ist dieses Sample der, wo ist dieses Sample
der. Kennst du Who Sampled Who, der Website?
Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, das ist ja einer der Vorteile von Internet
und
sozialen Medien und so, dass man da jetzt sehr einfach rankommt. Und naja, auf jeden Fall habe ich für mich so entdeckt, hey, da bin ich irgendwie gut drin und ich möchte das dann gerne teilen auch. Weil ich denke, hey, das, was ich in diesen Menschen oder in dem Buch oder in der Musik finde, hilft vielleicht auch anderen einfach weiter.
Ja.
Und gleichzeitig auch diejenigen, die es erschaffen haben, ins Licht zu bringen.
Mhm.
Das war so die Reise, die ich so für mich gefunden habe. Deswegen habe ich dann angefangen, jedem von Lars Ament zu erzählen und wirklich 90% aller Leute, wer ist Lars Ament? Und so nach 4 Wochen haben auch alle gesagt, hey Thorsten, ich kann es echt nicht mehr hören, bitte. Weil ich bin dann auch immer so, es ist auch so, wenn ich in der Musik eine neue Gruppe auf einmal entdeckt habe.
Ja.
Oder ne, wenn ich jetzt dich als Künstlerin entdecke oder als ich Mackie entdecke, ich will alles dann auf einmal, hör mir alles an, guck, mit wem hat ihr zusammengearbeitet, wer sind die Produzenten, wer ist gefeatured und so weiter und so fort. Früher war es ja tatsächlich noch schöner, als man viel mehr physische Träger hatte und das Booklet-Lesen fand ich immer toll.
Ja.
Wen grüßen die und dann, was machen die? Naja, auf jeden Fall habe ich dadurch Lars Ament entdeckt und der hatte einen geilen Satz in einem Buch, der ganz banal ist. Wenn du nicht fragst, dann hast du das Nein schon.
Mhm.
Und ich fand den so geil.
Ja, es war.
Und ab diesem Satz, da habe ich erst Lars Ament selber mit gechallenged, indem ich ihn gefragt habe, hast du nicht Bock, in meinen Podcast zu kommen?
Mhm.
Und er hat sofort gesagt, ja klar. Lass machen. Und dann habe ich Mackie angeschrieben. Und der hatte mir, das weiß ich noch, weil ich es vorbereitet habe. Ich hatte am letzten Freitag eine Veranstaltung. Da habe ich 3 Jahre Podcast-Geburtstag gefeiert.
Mhm.
Mit einer Offline-Veranstaltung. Das war total geil. Mit Rapper auf der Bühne, mit Sängerin auf der Bühne.
Yeah.
Mit DJ Live-Podcast-Aufnahme vor cool. Publikum. Und da habe ich meine Reise auch erzählt. Und deswegen hatte ich diese Instagram-Verlauf von Mackie, unter anderem auch mit dir, rausgesucht. Und Mackie hatte mir tatsächlich am 24.12. gesagt, ja klar.
Weihnachten.
Lass machen, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Naja, auf jeden Fall, genug über andere geredet. Jetzt sprechen wir über dich. Und Fallen, genau, war der erste Song, den ich gehört habe von dir. Und ich würde jetzt mal ganz gerne, ich hatte ja schon gesagt, ich mag es einfach, wenn Geschichten erzählt werden. Ich würde gerne mal deine Reise, bevor wir auf deine Musik kommen, erstmal deine Reise als Künstlerin nachzeichnen. Mhm. Und du bist, das ist aber wahrscheinlich auch Klischee-Denken von mir, wenn ich jetzt richtig nachgerechnet habe, warst du so roundabout 30, als du angefangen hast, live zu spielen?
Regelmäßig
live zu spielen, wo ich erstmal sagen würde, in der Musikkarriere so gängig wahrscheinlich relativ spät. Aber was ja eine total geile Nachricht daran ist, es ist nie zu spät, irgendwas zu machen. Es
ist nie zu spät. Natürlich nicht.
Es ist nie zu, ja, aber viele denken, ja, jetzt bin ich schon so alt, ich kann das nicht mehr machen.
Ich denke, dass es von Vorteil ist, nicht 19 zu sein, wenn man anfängt in der Kunst.
Ja, warum?
Ich bin nicht so gierig. Viel genügsamer, viel langatmiger. Man hat schon Erfahrung. Mhm. Man hat schon gesehen, dass Dinge manchmal einfach sich entwickeln müssen. Und ich denke, dass ich dadurch, dass ich nicht ganz, ganz jung angefangen habe, läuft es ein bisschen entspannter.
Mhm.
Vielleicht ist es aber auch Einbildung.
Who knows? Spielt ja an sich auch keine Rolle, wenn es für dich sich so anfühlt, ist es ja genau richtig. Für diejenigen, vielleicht geht es ja den Zuhörern, die so in meiner Bubble drin sind, ja auch so, dass die ähnlich sagen wie, hä, wer ist Lars Ahmed, wer ist Billiff? Mhm. Wie würdest du dich denn jetzt ganz selber in 3 Sätzen beschreiben?
Als Billiff jetzt?
Ja, es ist schon die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Billiff und deiner, also dem Künstler? Der Künstlerin Billiff und der Privatperson?
Es ist nicht so, dass es eine reine Kunstfigur jetzt ist, Billiff. Aber ich bin natürlich als Bediener nochmal wer anderer. Das würde ich schon behaupten. Ich bin privat sicher politischer als wie mit Billiff. Aber prinzipiell ist alles, was wir mit Billiff machen, schon relativ authentisch und relativ viel von mir reingegeben. Ich würde sagen, ich mag den Each One Teach One Gedanken auch sehr. Mhm. Bin ja 89er Baujahr, also auch irgendwie so in der 2000er Rap-Zeit irgendwie dazukommen und relativ lang schon in den Sphären unterwegs. Ist das alles jetzt 3 Sätze gewesen?
Ich habe nicht mitgezählt. Kannst gerne mehr Sätze sagen, wenn du magst.
Ich finde, was Billiff wirklich ausmacht, würde ich jetzt behaupten, man merkt, oder ich hoffe, dass das Publikum merkt, dass wir Freude haben mit dem, was wir machen, dass ich Freude habe und dass wir positiv sind und den Rap wieder ein bisschen hochleben lassen wollen.
Mhm. Ja, also ich kann das genau so wiedergeben. Und ich finde auch, dass du mit anderen Künstlern wirklich sehr, sehr gut jetzt auch gerade in die Zeit passt. Mhm. Da denkt man jetzt erstmal, hä, ja gut, aber du und viele andere, auch Mackie und so, er macht ja ganz andere musikalische Musik als die, die jetzt im Mainstream ist, um das mal so zu nehmen. Aber gerade wo, und das merken wir auch in der Finanzierung, das, wo ich eigentlich tätig bin jetzt, ne, beruflich, dass sehr viel Unsicherheit, Unruhe im Außen ist. Mhm. Und da finde ich gerade, dass dann Musik, so wie du sie auch machst, einen sehr, sehr schönen Halt gibt.
Danke,
und
ja.
Wenn man genau hinhören würde und sich auch die Zeit nimmt, und da ist es ja bei vielen leider schon so, aus welchen Gründen auch immer, dass sie vielleicht nicht die Zeit haben, wobei das ja immer, klar hätte man die Zeit, wenn man sich nehmen wollen würde. Viele nehmen sich dann vielleicht nicht die Zeit. Man konsumiert ja heutzutage sehr schnell. Ich hatte es ja auch mit meinem Podcast gesagt. Ne? Also ich, wie gesagt, ich mache seit 3 Jahren Podcast jeden Freitag. Ich habe, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal ausgesetzt. Mhm. Und trotzdem sind im Durchschnitt jede Folge 1 Stunde. Das ist im Podcast-Game, wo alle sagen, ja, ist ja schon viel zu lang. Klar, es gibt viele andere Podcasts auch, die noch länger sind. Aber so der Mainstream-Podcast sind alle so, ja, musst du 20 Minuten Folgen machen.
Ja, ja.
Und bei, TikTok und wie das alles heißt, ist ja noch kürzer.
Ja.
Also das heißt, viele nehmen...
Ja, auch Spotify und so ist natürlich...
Ja, genau. In der Musik ist es ja genauso. Mhm. Mit Spotify-Playlisten und so.
Also 3 16er
Schade.
Auf dem Rap-Track gibt's fast nicht.
Schade.
Ja.
Auch das Album nicht mehr so wirklich gemacht werden. Ja. Machen ja auch nur noch sehr wenige.
Stimmt.
Und von daher ist es, glaube ich, schwierig, die Menschen dazu zu bewegen, sich die Zeit zu nehmen und bewusst auch auf die Lyrics zu achten. Mhm. Weil da wollte ich darauf hinaus, wenn die das tun würden, weil du gibst ja so viele, für mich jetzt, wichtige Botschaften mit, wo ich genau wieder denke, bitte hört doch da mal hin. Mhm. Und das war so eine witzige Diskussion auch, oder was heißt Diskussion, Gespräch, als du bei Hip-Hop lebt in dem Podcast warst, wo es um diesen Satz ging, und das kann ich gut sagen, weil noch vor 2 Jahren, und ich bin 50 geworden dieses Jahr, also ich habe diesen Prozess für mich erst so mit 48 begonnen, hätte ich auch gelächelt über diesen Satz, der Weg ist das Ziel, weil das ja so ein typischer Kalenderspruch ist.
Ja.
Und da fiel es dann nur so, Julia heißt sie, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Hatte dann so gesagt, ja, aber sagen das nicht gerade diejenigen, die noch nichts erreicht haben. Und dann wurde das ist gar nicht wertend gesagt, so ein bisschen abgebügelt, dann wurde über was anderes gesprochen. Und allein als ich diesen Satz für mich wirklich verstanden habe, was das bedeutet, das war wirklich ein Gamechanger für mich, weil ich finde, das ist so großartig, was in diesem Satz drinne steckt.
Ja.
Und können wir ja gleich mal ein bisschen intensiver noch drüber sprechen, wenn du magst, weil du verarbeitest ja das, du hast es ja in ganz, ganz vielen Texten auch drin.
Stimmt, ja.
Deswegen ist wirklich ein Aufruf im eigenen Interesse, hört bitte sehr gut auf die Texte von Spillef.
Sehr schön.
Und jetzt würde ich ja gerne mal wissen, wie bist du denn überhaupt zum Rap gekommen?
Jugendhaus.
Jugendhaus.
Ja. Das war konsumfreier Raum, Jugendhaus, Z6 in Innsbruck. Und die haben uns da rappen lassen. Und irgendwer hat dann 12 Zehner gehabt. Und dann hat es ein MPC gegeben. Und dann haben sie da so ein kleines, so ein Aufnahmeplätzchen hergerichtet. Und da haben wir dann, ja, Musik gemacht.
Ja, aber was hat dich zum Rap gebracht? Also warum wolltest du rappen?
Ich kann nicht singen.
Ja.
Also wie gesagt, es war Community. Ich war mit meinen Freunden da. Wir haben ja in Innsbruck viel Snowboarder und die Skate-Szene. Mhm. Und das war eher so das Umfeld an Menschen. Wir haben halt viel Rap gehört. Und wo ich da im Jugendhaus war, da war ich glaube ich 14 oder so. Oder 15. Und ich denke, ich habe einfach gerappt, weil ich nicht singen kann.
Mhm.
Hätte gut passieren können, dass sie einfach die Hooks von die Jungs dann gesungen hätte.
Mhm. Warst du da als Mädchen dann relativ alleine?
Allein, ja.
Ja, okay, krass. Mhm. Okay. Und was war so das Erste, was ihr gehört habt an Rap? Weißt du das noch? Das Erste, wo du gesagt hast, oh, das ist echt richtig.
Savasch.
Ja.
Mhm. Ich bin ich immer noch ein großer Savasch-Fan. Und dann war es so Blumentopf, Creme Fraiche, Sammy Deluxe.
Ja. Ach, hast du erst Savasch gehört und dann Blumentopf und so?
Ja.
Ah, dann macht die Zeile auch total Sinn, weil du hattest in dem Interview, was ich gerade schon angesprochen habe, bei Hip-Hop lebt, so eine geile Zeile drin. Ich fand die so witzig. Bertolt Brecht rappt nicht, Savasch schon. Weil ihr euch darüber unterhalten habt, über die Sprache, ne? Und was Rap mit Sprache macht. Und du hattest in dem Interview auch gesagt, dass du genau Blumentopf, Creme Fraiche hattest du genannt, 1-2.
Mhm.
Und ich dachte, du hättest das zuerst gehört. Und dann ist es ja total naheliegend, weil das ist ja viel mehr an Bertolt Brecht dran jetzt als Savasch.
Ja, absolut, ja.
Gerade 1-2, um den Bogen doch mal nur für mich persönlich zu schlagen.
Ach, Bettner,
weil ich bin so ein unfassbarer 1-2-Fan.
Ja, voll, es ist so heilig.
Das war das Erste, was mich auf Deutsch wirklich gepackt hat.
Mhm.
Also ich habe angefangen, weil ein guter Freund von mir, der ist 2 Jahre älter, der hat mir immer Hip-Hop aus den USA und aus Kanada mitgebracht und ich war dann bei Tribe Called Quest, De La Soul, Carmen, also bis heute.
Mega.
Boah, ich habe Carmen in Berlin gesehen vor 4 Jahren oder so. Unfassbar einfach. Wo man steht, da ist ein mehrfacher Multimillionär, vermute ich jetzt mal. Und der rappt immer noch so hungrig, als wäre es immer noch sein Weg raus aus was auch immer.
Mhm.
Unfassbar gut. Und als ich dann das erste Mal 1-2 gehört habe, der Song auf der Sport-EP mit dem Pizzasong, also Das ist ja, also wie geil kann deutsche Sprache sein?
Ja, voll. Retro-Gott ist da auch ein super Beispiel. Ja. Also da denkt man manchmal auch bei den Lyrics so, wie kann man nur so verschachtelt.
Ja.
Ja, richtig cool.
Ich habe Retro-Gott gestern war Samstag, ne? Nee, vorgestern habe ich ihn gesehen, weil ich war bei 35 Jahren Main Concept. Unfassbar. Also für alle da draußen, sorry, dass wir jetzt hier in so Fan-Momenten von Hip-Hop sind. Aber das war, boah.
Ja.
Da ging mir wirklich das Herz auf.
Ja, das glaube ich. Also
was David P. und Main Concept da auf die Bühne geholt hat. Also so Hip-Hop zurückgeholt, nostalgisch.
Ja, schön.
Wie es halt damals war. Mhm. Da waren Tänzer, da waren Sprüher, da war Beatbox. DJ,
alle Elemente vereint.
Alle Elemente waren da, DJing und dann
schön.
Main Concept und die Gästeliste. Blumentopf war komplett da. Ja. Beginner waren da.
Der Holunder grabbed.
Holunder, ja.
Mm.
Ich war mit Kai da, also ein guter Freund von mir, hallo Kai, mit dem ich für mich wiederentdeckt habe, auf Hip-Hop-Konzerte zu gehen.
Mhm.
Und ich habe zu ihm gesagt, egal welche Gäste kommen, das Wichtigste für mich ist, dass Holunder kommt. Ich liebe ihn einfach Freestyle. Ja,
das ist so schön.
Unfassbar. Ja, sie waren komplett da. Für Tony war da. Für Freestyle. Galf war da.
Mega.
Vasi war da. Bushisan. Unfassbar krass, wer da alles kam. Mhm. Torch ist da rumgelaufen, war nicht auf der Bühne, aber war halt einfach da am Merchstand. War cool.
So muss es sein.
War einfach geil. Und das war nicht bei mir auch so, wegen der deutschen Sprache. Und mich hat es jetzt verwundert, dass du dann tatsächlich auch sagst, du bist so lange Savas-Fan schon, weil ich konnte mit Savas überhaupt nichts anfangen am Anfang.
Mhm.
Weil ich mochte die Sprache, die ihr benutzt hat, nämlich überhaupt nicht.
Mhm.
Ich habe immer Freunden gesagt, ich finde an Dennemann so geil, dass der Situationen beschreibt, selbst battle-lastige Situationen, ohne Schimpfwörter zu benutzen.
Ja.
Und das fand ich cool. Und das hat mich bis heute immer so ein bisschen geprägt, was man alles mit Sprache machen kann. Ich bin heute ein riesen Savas-Fan auch.
Mhm.
Tatsächlich. Aber erst als er sich so ein bisschen gewandelt hat und viele, ich sag mal so, die hard Savas-Fans sagen, ja, das ist nicht mehr Savas von früher und
ja, Gott sei Dank nicht. Ja, du willst ja nicht als Künstler, Savas macht das ja schon ewig.
Ja, absolut.
Und du willst ja nicht mit wie alt ist er jetzt? Mitte 50?
Mhm.
Und du willst ja nicht mit Mitte 50 nur so rappen wie mit 20. Das kann nicht das Ziel sein.
Absolut.
Also der Weg ist ja da die Weiterentwicklung.
Ja.
Und er ist so treu geblieben, dass man es einfach unhatebar in meinen Augen.
Ja. Und was auch so geil ist, ich habe von Dennis schon ein Vielleicht für den Podcast.
Oh.
Ja, ich habe ihn nämlich auch einfach angeschrieben.
Ja, eben, Sixt.
Dachte, einfach mal
machen.
Einfach mal anschreiben. Ich war jetzt auch, als er auf Tour war, war ich auf zwei Tourstops bei ihm und das ist einfach unfassbar krass. Aber gut, zurück zu dir und zu deiner Musik. Also, du warst 14, warst im Jugendheim, hast Savas gehört, die ganzen Münchner, Hamburg und so weiter. Und du hast auch Fiverr erwähnt.
Ja, ja.
Die du auf dem Poetry Slam. Und auch das fand ich krass, weil du hattest in dem Interview gesagt, dass da hat sie Geisterfahrer.
Mhm.
Das ist ein Song, der mich sofort gekriegt hat.
I love it, es ist so gut.
Boah, ich dachte, Wahnsinn. Und umso schöner, dass sich der Kreis dann auch schließt, dass auf deinem neuen Album.
Ja, Full Circle Moment ist das für mich. Eindeutig.
Ja.
Ganzer großer.
Heißt auch noch Halt den Moment fest, ne?
Halt den Moment an, ja.
Halt den Moment an.
Mhm.
Auch hier im Moment sein.
Und es funktioniert super. Die Fiverr ist ja auch genau aus der Schiene. Die kommt ja genau aus demselben Rap-Bereich wie du und ich, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Das ist immer richtig cool. Ja, und sie ist immer am Supporten und es war ganz wirklich eine Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Ja, und aber die Liebe zur Sprache, hat sich die bei dir dann durch Rap entwickelt? Oder?
Ich würde behaupten, durch meinen Deutschprofessor im Gym,
wo
ich in der Schule, ich hab richtig, richtig gute Deutschlehrer gehabt, immer.
Ja.
Und Der erste Deutschlehrer, den ich gehabt habe, dem war ganz, ganz wichtig, dass man die Sprache richtig verwendet.
Mhm.
Und beim zweiten Deutschlehrer war es dann eher so, da kann man auch mal ein bisschen formen und vielleicht mal Anglizismen nehmen und vielleicht ist jetzt dann Präsens und die Gegenwart ist nicht dasselbe und das war ganz, ganz interessant und denke, dass eher die aus der Schule da die Leidenschaft rauskommen ist. Und hat sich dann halt auf Rap übertragen.
Mhm. Und was hat dich wirklich gekickt zu rappen? Weil du hast, ich weiß nicht, ob du es im Song gesagt hast oder in dem Interview, irgendwo hast du gesagt, ich muss rappen.
Ja, das ist in einem Lied. Ich rappe, weil ich muss.
Ich rappe, weil ich muss. Mhm. Und das ist ja für mich so, hey, ich habe meine Bestimmung gefunden. Das ist halt einfach meine Bestimmung.
Ja.
Ich muss rappen.
Ja, das würde ich auch behaupten.
Hattest du diesen Moment, als du es getan hast dann das erste Mal oder erst als du zurückgeguckt hast und gesagt, es war eigentlich total naheliegend, dass ich angefangen habe zu rappen?
Wahrscheinlich eher in der Retrospektive. Ich finde, dass mich das zu einer Künstlerin macht, dass ich es machen muss.
Ja.
Es ist das Ausmaß dann verhandelbar. Also, ich werde immer rappen.
Mhm.
Ob ich das jetzt 100 Mal live im Jahr mache oder alle 2 Jahre mal in einem Heimatkonzert, das sei dahingestellt. Aber das wird bleiben. Ich lieb's.
Ja.
Ja. Und keine Ahnung, also man muss die Dinge ja ausprobieren, gell? Man kann die Dinge ja machen und dann sagen, ja, jetzt habe ich ein Jahr lang Tennis gespielt, das gefällt mir nicht. Und dann einfach nicht mehr machen. Und jetzt bin ich Mitte 30 und Rap begleitet mich schon 20 Jahre.
Ja.
Und nach 2 Dekaden Rap sollte man sich eingestehen, dass es das jetzt eigentlich, es macht uns aus.
Ja, und als du dann angefangen hast zu rappen, war es wahrscheinlich einfach ein natürlicher Prozess. Du hast halt einfach gemacht.
Ja.
Da war jetzt kein Masterplan dahinter. Ich möchte damit jetzt irgendwie, keine Ahnung, Geld verdienen, Platz 1. Nein,
ich würde auch empfehlen, dass das nie der Anspruch sein soll. Ich weiß nicht, von welcher Seite du das jetzt, auch von der unternehmerischen Seite, wie du das sagen würdest. Aber Kunst zu machen, um damit Geld zu verdienen oder das darf keinen Zweck haben.
Mhm.
Man muss Kunst, du musst malen, weil malen willst. Und nicht dran denken, ob die Galerie das Bild jetzt abkauft. Es kommt der Punkt, wenn man so viel Bilder malt und dass irgendwann das Equipment teuer ist oder irgendwann die Zeit, die man damit verbringt, so viel ist, dass man das irgendwie monetär gegenrechnen muss.
Mhm.
Aber das war nie das Ziel. Jetzt machen wir es einfach so häufig und es ist so viel Zeit, dass es irgendwie was abwerfen muss.
Ich glaube, da gibt es total viele Parallelen zum Unternehmertum, weil ich glaube einfach viele, jetzt nehme ich mal die großen Unternehmer, die viele so kennen, Steve Jobs und so weiter und so fort, die haben das nicht gemacht, um Unternehmer zu sein oder um das irgendwie zu verkaufen, weil die haben für sich etwas, keine Ahnung, eine Lösung für ein Problem entdeckt, wo die einfach gesagt haben, ey, das ist ja richtig geil. Das ist eine richtig coole Lösung. Damit kann ich Gutes tun oder was auch immer.
Mhm.
Und ich glaube, genau so müssen auch Dinge entstehen. Ich glaube, das ist eine Riesenparallele zwischen Künstler sein und Unternehmer sein.
Ja.
Ich glaube, das ist es auch, genau, es ist schon, man ist es halt einfach. Mhm. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, jetzt bin ich Unternehmer. Das könnte ich jetzt verkaufen.
Ja. Und das ist, wir haben ja auch das Zitat von Bukowski.
Don't try.
Also versuch nicht irgendwas zu sein, was du eigentlich nicht bist.
Ja.
Nur weil, warum auch immer so. Also ich finde, man fühlt es schon tief in sich drinnen. Also es ist ja mit dem Podcast mit dir genauso, oder? Wenn du sagst, das ist was ich gut kann, das bringt Leuten was, das bringt mir was, das ist Win-Win, dann go for it, dann cool.
Ja. Ja, das habe ich auch irgendwann gefühlt, dass ich das einfach mache und habe dann auch rückblickend erst für mich verstanden, warum ich das eigentlich gemacht habe. Das hatte ich auch, ich hatte ja erzählt, spielt ja keine Rolle, dass ich jetzt am Freitag 3 Jahre Geburtstag gefeiert habe von dem Podcast. Und ich habe all meinen Gästen eine handgeschriebene Einladungskarte geschickt für diesen Podcast. Dann war es leider ein Missverständnis zwischen dem, der die Karte designt hat. Ich wollte sie eigentlich kleiner haben. Es war zum Schluss, oder ich glaube, mit der Druckerei, es war vor allem eine DIN-A4-Seite, die ich dann handschriftlich beschrieben habe. Also ich habe mich maßlos selbst überschätzt, wie lange ich dafür brauche.
Mhm.
Auf jeden Fall habe ich damit reingeschrieben, mit als einen Satz, der bei allen gleich war, ansonsten war es individualisiert, so nach dem Motto, ich habe jetzt erst erkannt, dass der Start des Podcasts ein ganz wichtiger Start auch einer Reise für mich war. Mhm. Und eigentlich, es war gar nicht relevant, warum ich damals dachte, ich mache den Podcast, sondern es hat sich einfach was daraus entwickelt, mhm. was für mich total wichtig war. Und ich finde, das sind immer schöne Momente. Und da meine ich auch für mich immer erkannt zu haben, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Weil wenn es sich genau so anfühlt, ich meine, du hattest, glaube ich, auch in dem Interview gesagt, dabei Hip-Hop lebt, Erfolg macht man nicht. Und das finde ich auch so wichtig, ne, weil viele sagen ja, oh, toller Erfolg. Mhm. Nee, aber eigentlich so viel hat man gar nicht. Aber man hat doch sehr viel gemacht, nämlich man ist losgegangen.
Ja.
Und das ist aber auch schon alles. Da muss man das Vertrauen haben, wenn man losgegangen ist, dann passiert schon genau das Richtige. Wir haben auch mit der richtigen Intention.
Genau, absolut. Ne, bin voll deiner Meinung.
Wenn man, ne, ich habe so für mich irgendwann verstanden, für mich ist immer total wichtig, Dinge aus Liebe zu machen, nicht für Liebe. Mhm. Also nicht für Anerkennung, für was weiß ich.
Genau. Sag,
halt wirklich aus Liebe. Da muss man, oder müssen gar nichts.
Dann kommt der Rest.
Geht man los und da gehen schon die richtigen Türen auf. Und bei mir war es so, das war ja auch alles sehr, sehr spät in meinem Leben. Weil ganz viel überdeckt war, in der Spiritualität nennt man es ja Disziplinbeschälen und so weiter, um mal wieder nach innen zu hören, was ist denn da eigentlich, was will denn dein authentisches Selbst und nicht dein Ich-Konstrukt, dass man denkt, ich bin der super Finanzierungsberater, bla bla bla. Und das ist so spannend, sich damit auseinanderzusetzen und deswegen werde ich auch nicht müde, dann auch Künstlerinnen wie dich hier diesen Podcast zu machen. Ich möchte, dass Menschen, wenn sie wollen, nur als Einladung, da mal einen Moment innezuhalten, um mal zuzuhören einfach.
Mhm. Ja.
Das finde ich so spannend, weil ich hoffe einfach, dass ich bin da selber so euphorisiert, wie man vielleicht merkt. Ich möchte einfach an, dass
sehr schön, finde ich,
diese Reise vielleicht gehen. Mhm. Weil eine Schlüsselerkenntnis war auch für mich ganz viele Dinge, die ich jetzt sage, hey, das war so bahnbrechend für mich. Die habe ich wahrscheinlich schon 100.000 Mal vorher gehört mit 48 Jahren. War es wahrscheinlich für mich nicht die richtige Zeit. Das heißt, ich war noch nicht so weit. Mhm. Und vielleicht der Zugang war nicht der richtige. Mhm. Also ganz viele Sachen, die ich von Lars Ahmen jetzt beispielsweise übernommen habe, habe ich, glaube ich, an mich herangelassen. Klar, richtiger Zeitpunkt, aber auch die Sprache, in der er es mir gesagt hat. Und ich hatte ganz oft immer gesagt, wenn Menschen zu mir kamen und haben gesagt, hey Thorsten, in schwierigen Situationen, in geschäftlichen, jetzt privat nie, einfach war ich immer am Schwanken, auch aber in geschäftlichen Situationen, schwierigen, ja, du bist immer so gelassen, wie machst du das denn? Und ich habe ganz oft gesagt, ja, ihr müsst einfach mehr Rap hören. Aber ohne das so mit Inhalt zu füllen. Und ich habe mich selber irgendwann gefragt, warum sage ich das einfach alles? Weil ganz viele Rapper, Rapperinnen sind für mich wie so Mentoren. Für mich kommt auch immer das richtige Lied zur richtigen Zeit. Wenn ich selber mal wieder struggle, dann kommt das richtige Lied mit der richtigen Message.
Ja, das glaub ich auch.
Und deswegen bin ich so Fan von Musiker, Musikerinnen einfach zuzuhören. Weil da wird es noch andere Menschen geben, denen es so geht. Anderen, die haben halt einen anderen Zugang dazu, die lesen oder was weiß ich.
Ja.
Keine Ahnung, da brauchen.
Aber ist bei mir genau gleich. Also alle anderen Künstler seien riesige Inspirationsquellen. Und wenn ich eine richtig gute Line höre, dann kann ich mir die auch sehr zu Herzen nehmen.
Ja, ja, ich fand nämlich sehr schön auch, du hast mehrfach in dem Podcast auch gesagt, du bist in erster Linie noch Fan.
Ja, in allererster Linie, ja. Und das soll auch so bleiben. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer Fan geblieben.
Curse. Ach, dieses Album, der unzerstellbare Song.
Wahnsinn.
Das war genau der Anfang meiner Reise, war dieses Album. Aus einer echt schwierigen persönlichen Situation raus.
Super Album.
Und witzig ist, er hat mich schon in meine Selbstständigkeit damals gebracht. 2008, da kam gerade Freiheit raus. Und da ist, das Intro heißt Der lange Weg zur Freiheit.
Ja.
Dann kommt ja erst der Song Freiheit und da ist eine Zeile drin. Freiheit entsteht im Handumdrehen, dadurch sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und ich war gerade in dem Moment, wo ich gedacht habe, ich mache mich jetzt selbst. Ich dachte, Alter, wie geil ist dieses Zitat ist. Ich hatte es dann immer auf der Rückseite von meiner Visitenkarte.
Schön.
Weil ich immer dachte, für Gründer und Gründerin ist das ja Hammer.
Ja.
Hammer, das Zitat.
Stimmt.
Wie ging es dann weiter bei dir? Wir sind jetzt immer noch bei, du bist 14. Hast angefangen, die ersten Texte dann zu schreiben? Oder?
Da war ich sicher schon 19 oder so, 18 vielleicht, wo ich wirklich geschrieben habe. Wir haben nur gefreestylt.
Okay.
Ja. Und das war dann schon auch Fiverr. Also auch, das ist ja, glaube ich, das Geisterfahrer-Ding ist, glaube ich, 18 Jahre her oder so.
Ja. Also ihr müsst das unbedingt checken, diesen Song von Fiverr. Also jeden Song von Fiverr checken auf jeden Fall. Ja. Geisterfall.
Geisterfall ist eine wilde Nummer, ja. Das ist richtig gut. Ja, und da war natürlich dann Diktator, hat's gegeben, das war schon auch sehr stark. Cora E. Ich habe auch viel Sabrina Settler gekocht, das Saps-Album, das schwarz-weiße Cover. Also ich war dann einfach inspiriert von anderen Künstlern und haben mir dann gedacht, ja, dann schreibe ich jetzt was auch. Und dann war das halt so ein Prozess. Hat mir gleich viel Spaß gemacht.
Mhm. Hattest du sehr schnell deine eigene Handschrift? Oder hast du dich am Anfang sehr stark orientiert?
Ich habe jetzt gerade erst wieder so eine alte Festplatte gefunden mit so ganz den ersten Gehversuchen und ich finde, die klingen 1:1 wie die Fiverr.
Echt? Ah, witzig.
Also nachgemacht, aber.
Ja.
Also so, das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich meine eigene Handschrift entwickelt habe, würde ich sagen.
Ja, wobei ich jetzt auch, ich schreibe jetzt nicht selber, ich versuche gerade ein Buch zu schreiben, ist auch ein harter Prozess.
Mhm.
Für mich.
Glaube
ich. Und ich habe mir Lars Ahmed als Coach genommen, ne? 13-facher Bestseller-Autor.
Sehr gut.
Und der hat mir einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Und den Tipp hat er auch Curse gegeben. Das ist übrigens ein guter Homie von Curse.
Mhm.
Lars Ahmed auch. Curse hat ja auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Mehrere Bücher schon geschrieben, glaube ich. Mehrere, ja. Und Curse hat ihn auch mal gefragt, hast du einen Tipp für mich? Und den Tipp fand ich total gut. Und das, glaube ich, könnte auch für generell Künstlerinnen zutreffen. Versuche nicht zu beeindrucken.
Mhm.
Aber es fällt unfassbar schwer. Aber dann auch nicht, weil dann, ich habe dann auch angefangen zu schreiben und habe gemerkt, okay, es klingt irgendwie wie Lars Ahmed.
Wir haben jetzt ein Konzert gespielt. Ich sage jetzt mal nicht in welcher Stadt, okay. Da wollte ich unbedingt beeindrucken.
Okay.
Und ich würde sagen, es war die schlechteste Performance.
War bestimmt in München, bei der Fiverr.
Nee, München spielen wir erst. Aber ich würde es auch eben ich bin da voll bei dir. Sobald man probiert, jemanden was aufzudrängen, und ganz egal, ob das jetzt ist, ich bin voll gut, schau mal tolle Band, schau wie schön ich rap oder so. Also sobald das passiert, würde ich sagen, leidet eigentlich die Performance da ein bisschen drunter. Wenn man das in sich drinnen wohnen hat, dass das schon überzeugend genug sein wird, dann kann man es entspannter machen. Ich denke, dann ist es einfach... Also immer, wenn ich versuche, jemanden zu beeindrucken, dann ist es uncooler, als wie wenn ich es nicht versuche.
Ja, ja, das glaube ich auch hundertprozentig.
Also
Ich glaube nur, dass es natürlich ist, wenn man eine Sache neu anfängt, dass man sich an denen orientiert, die einen vielleicht irgendwie auch inspiriert haben.
Mhm, natürlich.
Und dann klingt man wahrscheinlich auch erstmal so. Und ich habe dann für mich auch festgestellt, für mich war das auch total gut, um erstmal in den Schreibprozess reinzukommen.
Ja, logisch.
Und dann entwickelt man irgendwann wieder während dem Gehen, ne, einfach erstmal loslaufen.
Genau.
Dann entwickelt man während dem Gehen seine eigenen Momente.
Seinen eigenen Rhythmus, genau, ja.
Und ich bin aber ein Riesenfan davon. Ich weiß nicht, wie du das, also ich glaube, ich weiß, wie du es siehst, weil ich es ja an deinen Song höre. Du bist auch jemand, der sehr, sehr gerne Props auch gibt.
Ja.
Ne, also sehr viele Referenzen.
Ja, wir können nie genug von guter Kunst haben.
Ja, und ich meine, du nennst ja auch immer viele andere Rapper, die dich irgendwie inspiriert haben auf deinen Alben. Also auch das war, glaube ich, auch in dem Interview eine coole Line von Retrogott. Die ist auch, da muss man genau hinhören, man kann mich nicht kopieren, weil ich kein Original bin. Also was da allein schon wieder drinnen steckt, ne? Also wie wenig Originale leider.
Mhm. Ja, alles ist ein Remix, alles.
Ne, auch ich kann mich nicht frei sprechen davon, dass ich von vielen eine Kopie bin.
Ja, und ich finde es eben deswegen auch so schön, weil es ja eine Zitatzeile ist und ich sie ja kopiere.
Ja.
Und
Ach, Retrogott war übrigens auch da. Vorgestern.
So gut. Und ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Originalsong das ist vom Retrogott. Aber es ist eben die Wahrheit. Und hin und wieder, ich habe noch ein Retrogott-Zitat auf dem Album. Man erntet, was man sät und wir gießen den Funk.
Ja.
Das ist auch Retrogott.
Sehr schön.
Ja, ich zitiere schon immer gerne. Aber es ist auch interessant, weil ganz oft passiert mir das, dass Leute, die auch so im Rap zu Hause sind, das dann kapieren. Mhm. Und das dann schon sehr schön. Der Fleck heiligt den Kittel, dann der Mann. Und hin und wieder mahnen die Leute, ich bin am Beiden. Also da muss ich immer sagen, nein, das ist natürlich ein Tribut zollen.
Ja, absolut. Ja, ich liebe das auch. Ich habe schon immer in Zitaten die ganze Zeit, jeder meiner Präsentationen ist immer Minimum ein Hip-Hop-Zitat auch immer drin. Ne? Und ich glaube auch, Theorie jetzt wieder von mir, dass deine Alben so klingen, wie sie klingen und inhaltlich so stark sind, weil für dich es nicht gesetzt war, dass du damit kommerziellen Erfolg haben möchtest. Mhm. Weil wenn man jetzt mal guckt, ich hatte Diskussion mit Moritz, schöne Grüße, der ist morgen mit dabei auf deinem Konzert. Mhm. Den habe ich schon von dir begeistert.
Sehr gut.
Und kommt extra auch aus Kassel, damit wir morgen auf dein Konzert gehen. Und mit ihm hatte ich mal die Diskussion über Frauen im Rap. Ja, jetzt kenne ich nicht so viele Frauen, die im Rap sind. Bin ja selber Mann, auch nicht betroffen. Jetzt erstmal kenne auch die Industrie nicht so gut. Und was mir nur auffällt, die kommerziell erfolgreich sind, haben jetzt ganz andere Themen als Themen, über die du oder Fiverr rappen oder Cora oder wer auch immer, die man da nennt. Es gibt ja Frauen im Rap.
Ja, ja.
Aber die kommerziell erfolgreichen rappen halt über...
Nur ein bisschen dicken und schon kannst du es sehen.
Ja, rappen leider über andere Themen.
Ich denke, dass das mit der politischen und gesellschaftlichen Lage zu tun hat. Man kann die Musik, die Kunst, die Menschen konsumieren, relativ gut an das knüpfen, wie unsere Lage sonst so ist. Und immer wenn es kritische Zeiten sein, dann wird der Sound unkritischer und spaßiger und Sorgen vergessen lassen. Also so Ikimel oder so Party-Mucke, glaube ich, funktioniert deswegen auch so gut, weil die Welt brennt.
Ja.
Die Leute das gern vergessen wollen.
Ja klar, ist dann halt der kurze Dopamin-Kick, ne? Ist ja wie sich zu besaufen oder was weiß ich was oder Drogen konsumieren, da vergisst man halt mal. Ich meine, ist ja auch total cool, Spaß zu haben, ne? Keine Frage. Also jetzt nicht in Aufruf an Drogen, aber Partymucke hören, darauf war es jetzt bezogen.
Und das hat der Falco auch mal gesagt. Wir haben als Künstler die unglaubliche Möglichkeit zu sagen, du kannst für 3 Minuten, während du das Lied hörst, weg von alledem Vergifteten.
Ja.
In der Welt sein.
Ja, finde ich an sich auch gut. Also auf jeden Fall besser als Drogen zu konsumieren an der Stelle. Wobei ich jetzt mir denke, an sich wäre es gerade in diesen Zeiten ja besser, Musik mit Message nach vorne zu bringen, die ja dann am Ende des Tages, wenn man sich drauf einlässt und dann auch sagt, okay, ich möchte... An mir arbeiten ist, glaube ich, schon das falsche Wort, weil eigentlich ist es am Ende des Tages ja keine Arbeit. Ich möchte in den Prozess reingehen, etwas zu verändern. Und dieser Prozess kann sehr schmerzhaft sein.
Ja.
Habe ich festgestellt. Aber es macht unheimlich Spaß. Dann ist ja so Musik gerade wichtig, die
die
Veränderungen gibt, um genau aus diesen Zeiten auch rauszukommen.
Mhm. Ja, sehr ähnlich.
Weil das andere ist ja nur betäuben, weggucken und davon.
Ich denke, dass der Großteil der Gesellschaft, die größte Schnittmenge davon, sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen auch.
Mhm.
Also mit sich selbst, wie sie reagieren. Man hat oft auch die Zeit für sowas nicht. Das ist ein Privileg.
Ja, deswegen hatte mich gewundert, du hattest auch in diesem Interview gesagt, bei Hip-Hop lebt, wir sind ja gerade alle auf dem Selbstverwirklichungstrip. Ich glaube, in der Bubble, in der man so unterwegs ist, in meiner Bubble jetzt auch, sind viele Menschen auf dem Selbstverwirklichungstrip. Aber ich glaube, außerhalb meiner Bubble, wie du auch gerade gesagt hast, sind es leider nicht so viele.
Ja, ich würde auch so sagen, ja. Selbstverwirklichung ist auch ein Privileg.
Ja. Doch mal zu Unterschied zwischen Rapperinnen und Rapperinnen und Rappern. Dass mir noch aufgefallen, ich darüber nachgedacht habe, das Gleiche, was bei Rapperinnen so ist, ne, die an der Spitze stehen, haben nicht diese Texte. Ist ja bei den männlichen Rappern ist ja genauso.
Mhm.
Ja, das sind ja jetzt auch nicht die mit den lyrischen Texten.
Na, Amewu chartet nicht.
Ja, genau. Ja. White Curse ist, glaube ich, relativ hoch eingestiegen. Also für
Überspitzt gesagt jetzt.
Curse-Verhältnisse.
Ja.
Aber es sind da auch relativ wenige.
Es ist aber auch, also Curse zum Beispiel besitzt sie halt auf Vinyl. Die streamt es nicht.
Ja, ja, natürlich.
Und ich denke, dass bei der Mucke schon oft, jetzt so Shiago zum Beispiel, hat halt einfach ganz viele Streams. Weil die Leute, die Generation, die was seine Hauptkunden sein, streamen. Und ich bin jetzt Mitte 30 und in meiner Bubble kauft man sich Vinyl und legt die dann zu Hause auf und folgt denen nicht auf TikTok.
Ja, absolut.
Und das ist natürlich ein Teil des Ganzen, um das groß zu machen. So ein Projekt, Streaming gehört da dazu und Social Media.
Ja, jetzt muss ich nämlich gute Anknüpfungspunkte einmal anknüpfen. Bei Mackie hat es sehr, sehr gut geklappt. War wahrscheinlich Zufall, gut, Zufälle gibt es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich Mackie entdeckt habe, da war das Album Gold, wo ja auch euer Song.
Ja, gutes drauf. Album.
Ja, mega gutes Album, aber es war auf Vinyl nicht mehr erhältlich, weil ich too late to the party war, weil ich da Mackie erst entdeckt habe zu dem Zeitpunkt.
Ich hätte die Testpressung noch zu Hause.
Er hat dann gesagt, ja, gibt's ja leider nicht mehr und wird auch nicht mehr kommen. Und dann habe ich ins Universum hinausgerufen. Doch, es kommt bestimmt. Und es kam ja dann nochmal.
Eben,
ja. Also, der Podcast hat es möglich gemacht, Unternehmer Jam Session. Und ich würde das jetzt gerne auch mit deinem Album machen, nicht das erste Album. Das Leben ist kein Schnitzeljagd, heißt das?
Oh, ist ein EP, ja. Das Leben tarnt sich nur als Schnitzeljagd.
Ja, tarnt sich nur als Schnitzeljagd. Besteht eine Möglichkeit, dass die nochmal kommt? Weil ich finde sie nicht mehr.
I doubt it.
Bestimmt.
Also.
Passiert das nochmal irgendwann?
Irgendwann vielleicht, dass man sagt, ja, man macht einfach nochmal eine kleine Auflage, damit man es hat. Aber geplant ist es jetzt nicht. Viele wollen auch von Nasri so 7-Inch.
Ja.
Das wird wahrscheinlich auch eher nicht passieren. Ja, aber mal schauen.
Mal nicht Nein sagen. Mhm. Aber da sind wir jetzt genau bei deiner Diskografie. Das war ja 2020. Mhm. Leben
genau, ja.
Schnitzeljagd war die erste EP, die dann
raus... Woche vor dem ersten Lockdown.
Ja. Gutes Timing auf jeden Fall. Sehr, sehr gutes Timing. Der Name kommt, wenn ich es richtig irgendwo rausgehört habe, von deiner Mom. Die hat das irgendwie immer zu dir gesagt.
Ja, genau. Das hat sich Zitat von der Mama.
Ja. Was verbindest du genau mit dem Zitat?
Also, da ist es um das gegangen, dass manchmal findet man nicht alle Hinweise.
Mhm.
Ja, und dann muss man ein bisschen blauäugig versuchen, ans Ziel zu kommen und ein bisschen den Weg frei wählen. Es ist bei der Schnitzeljagd ja immer so, da hat man immer so Tipps und Infos und kleine Notizen, die einen dann dahin bringen, wo der Preis quasi ist und das Leben funktioniert ja so eigentlich nicht. Man kriegt nicht immer Tipps und Ratschläge, wo man lang muss. Man muss sich den Weg und den Preis, den es am Ende gibt, eigentlich selbst aussuchen.
Mhm. Wobei ich glaube, tatsächlich ist vielleicht eher so, dass die Hinweise da sind, man sieht sie nur nicht.
Ja, oder so, ja.
Mhm. Weil man vielleicht gerade nicht aufnahmebereit ist dafür, noch nicht.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, tatsächlich alles schon da.
Ja, schöner Gedanke.
Und je nach Phase sieht man es halt
nicht. Mhm. Ja, wie mit den Songs, was du davor gemeint hast. Die treffen die Infos kommen dann zur richtigen Zeit.
Ja. Mhm. Gibt es in deinen Songs, jetzt vielleicht auch gerade in älteren Songs, entdeckst du da, wenn du die manchmal hörst, eine Zeile?
Oh, ich höre meine eigene Musik nicht.
Ja, sag's mal, nicht, ich sag's nicht nur so, es ist auch so, bei meinem Podcast ist es genauso. Mhm. Gut, die Frage, ich fand die nämlich gut.
Ja, trotzdem, ja, stell sie.
Entdeckst du Zeilen, die du erst später verstehst?
In meiner eigenen Musik?
In deiner eigenen Musik. Denkst dir, krass, dass ich das geschrieben habe? Weil es halt einfach so vielleicht aus dir rauskam. In dem Moment hast du da gar nicht so drüber nachgedacht. Und dann später, 2 Jahre später, denkst du, ach krass, okay, so habe ich das damals gemeint.
Ich habe manchmal, wenn ich... jetzt vor dem zweiten Album habe ich tatsächlich mal die erste EP mit dem Rudi nochmal angehört. Die Lost Tracks haben wir ja nie auf Vinyl gehabt, aber die gibt es online.
Ja.
Und da war ich kurz mal so, boah, das ist stabil gerappt. Aber bei Zeilen habe ich das eigentlich nie, dass ich mir gedacht, wow, was habe ich denn da, wie habe ich denn das formuliert?
Nee, ich meine gar nicht, wie du es formuliert hast, dass du den Sinn erst verstanden hast.
Ja, das ist mir noch nie passiert mit meinen eigenen Songs.
Ja, Lost Tapes wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Da, es fängt an bei Lost Tapes 1, da ist, wie heißt es, Rudi Loot drauf. Mhm. Das ist mal Rudi Loot 3. Mhm. Wo ist denn Rudi Loot 1 und 2?
Auf Das Leben tanzt sich nur Schnitzeljagd.
Da ist das drauf?
Mhm.
Tatsächlich?
Mhm.
Oh, ich bin mir dann tatsächlich untergegangen. Und ist das angelehnt, dieses Rudi Loot an die Dandelutes?
Ja.
Ah, guck mal. immerhin das erkannt.
Mhm.
Und hat sich für dich irgendwas verändert zwischen der ersten EP dann hin zu deinem ersten Album?
Ja, wir haben jetzt die Band. Also der Rudi spielt Bass in der Band, der ist noch dabei. Das ist natürlich ganz schön. Aber da hat sich, also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Das ganze Bandprojekt ist, ja, es macht so Spaß. Auch live ist ganz was anderes wie mit DJ, mit der Band. Das Team ist gewachsen, wir sind erfahrener. Es hat sich voll viel verändert.
Ja.
Im Positiven aber.
Ja. Was war für dich ausschlaggebend zu sagen, ich möchte mehr den Bandgedanken da reinbringen? Weil ich meine, du hättest auch irgendwo gesagt, am Anfang hast du halt klassisch so DJ,
ja,
MC
ja,
gemacht.
Ja, liebt es auch.
Was du auch immer noch
ja,
in so Katakomben hast gesagt, machst gern so in Katakomben.
Ja, yeah, I love it.
Ja.
Ja. Aber Rap ist jetzt nicht das einzige Genre, das sie konsumieren. Und ich lieb Musik generell. Und das ist, irgendwie war es leid, immer nur, unter Anführungszeichen, nur auf Beats zu rappen. Und ich wollte das bisschen auch unter Anführungszeichen musikalischer. Und live ist das auch nochmal ganz was anderes.
Mhm. Bist du lieber im Studio oder lieber auf der Bühne?
Immer live.
Gibt's?
Es gibt nicht viel, was ich im Leben lieber mache als das.
Ja, wobei du auch gesagt hast, selbst wenn das ganze Live-Geschäft wegbrechen würde, würdest du trotzdem...
Ich würde auf jeden Fall rappen, ja.
Weiter rappen. Fällt dir spontan so ein Lieblings-Live-Moment ein?
Von meinen eigenen Konzerten?
Ja.
Ich mag es immer sehr gern, wenn wir Gäste haben. Das ist immer sehr toll. Wir haben einen Song, der heißt Rap ist.
Mhm.
Und da laden wir immer so Local MCs ein für 8 Zeilen über Rap. Und nach Deutschland jetzt der Tour waren da 39 verschiedene MCs drauf.
Ach krass.
Mhm. Und niemand rappt das Gleiche.
Ja.
Und trotzdem rappen alle ungefähr das Gleiche.
Ja.
Und das liebe ich sehr. Und das ist bei jedem Konzert ein Highlight, wenn da wer dabei ist.
Kennst du die Zeilen vorher? Oder sind die auch für dich neu? Dann
meistens sind sie neu.
Ja, das ist ja geil.
Also hin und wieder kriege ich sie mal durchgeschickt.
Ja.
Ich frage auch immer nur Leute an, wo ich mir sicher bin, ich muss eine Korrektur hören.
Okay. Und fällt dir auch spontan ein Live-Moment, der irgendwie echt kacke war?
Manchmal läuft ein bisschen was schief, dann hat man technische Probleme oder es kommen nur 3 Menschen.
Ja.
Aber man muss mit dem umgehen und das als Learning sehen. Also würde ich verneinen jetzt, dass jemals was richtig, richtig kacke gelaufen ist. Am Ende hat uns das dann immer weitergebracht. Scheitern ist super wichtig. Umso öfter man scheitert, umso mehr merkt man, dass gar nichts Schlimmes passiert.
Mhm. Ja, das zieht sich ja auch durch ganz viele Tracks bei dir.
Mhm.
Dieses Thema mit dem Hinfallen, wieder aufstehen, was ja für viele wahrscheinlich auch immer erstmal so abtun wie so ein Kalenderspruch oder wie so super tolle Ratschläge von irgendwelchen Menschen. Aber auch wenn man sich mal die Zeit nimmt, und ich kann das immer sagen, ich meine das gar nicht so belehrend, weil ich vor 2 Jahren selber noch genauso war. Ne?
Mhm.
Wenn mit einem Kalenderspruch kommt, ja komm hier, geh weg damit.
Mhm.
Und als ich angefangen habe, mir die Zeit mal zu nehmen, was das wirklich konkret bedeutet, und vielleicht auch selber mal hinzugucken, wo ich das selber schon gemacht habe, und einfach dieser, ich glaube, am Ende des Tages geht es auch gar nicht drum. Das war ja dann auch in der Diskussion bei Hip-Hop lebt, so mit diesem, ne, ja, nur der Weg ist das Ziel, sagen immer die, die nicht erfolgreich sind. Ich glaube, wenn man mal, es geht gar nicht drum, dass man das immer lebt am Ende.
Was bedeutet ja auch Erfolg? Wer definiert denn das, ob ich Erfolg habe oder nicht?
Ja, aber generell diese Haltung erstmal zu entwickeln, dass es eigentlich niemals vom Ergebnis abhängt.
Ja.
Weil was ist denn, wenn der Erfolg eintritt? Selbst wenn ich sage, da hattet ihr auch drüber gesprochen, ich setze mir jetzt das Ziel. Du hattest, glaube ich, 11 Philharmonie, ne?
Ja.
Als du gesagt hast, es ist dein großes Ziel. Ich habe gesagt, ich möchte einmal in der Lanxess Arena vor Gründern, Gründerinnen sprechen. Habe ich mir so als Ziel gesetzt. Mhm. So. Ich glaube, das Spannende für mich jetzt wieder persönlich ist auch da der Weg wieder dahin.
Mhm.
Selbst wenn ich jetzt wüsste, okay, es steht an, dann habe ich bisher bei allen Projekten, die ich gemacht habe, auch jetzt bei dieser Veranstaltung für 3 Jahre Unternehmer-Jam-Session. Das war für mich, was Neues zu machen. Ich habe mich total gefreut, weil tierisch aufgeregt. Und an dem Tag, als es dann stattgefunden hat, da war es mir dann schon fast egal, ob das jetzt gut wird, nicht gut wird.
Es passiert.
Es passiert. Und dieser Weg dahin, die Gedanken, die ich mir gemacht habe für diese Veranstaltung, haben mich persönlich so viel weitergebracht. Mhm. Das hätte ein Vollflop werden können.
Wäre egal, weil
ich hatte so viele Erkenntnisse für mich,
ja,
die auf einmal so bahnbrechend für mich waren. Also ich dachte, geil, also das ist der nächste Step, den ich gehen will.
Ja.
Und da habe ich mich mit beschäftigt, weil diese Veranstaltung ich konzipiert habe. Und ich glaube, wenn man das vielleicht mal so mit in den Fokus nimmt, dann macht der Satz, der Weg ist das Ziel, viel mehr Sinn.
Es ist ein wahrer Satz.
Hm? Ja, und auch wenn man das Ziel erreicht, dann ist man ja nicht automatisch glücklich. Also klar, man spürt natürlich geil, ich glaube, wenn du
dann gibt es einfach ein neues Ziel.
Ja, aber was ist denn? Erstmal, man ist erstmal erleichtert, man hat es erreicht. Natürlich freut man sich. Also wenn dann wirst du sagen, richtig, richtig geil, aber 3 Tage später.
Dann ist alles vorbei und dann ist man dann ziellos.
Ja.
Also ich denke, wenn man nicht den Weg zum Ziel macht, dann muss man sich immer wieder neue Ziele suchen. Wir würden das einfach machen als Menschen.
Ja.
Und dann sagen, jetzt haben wir die Elbphilharmonie gespielt. Ja, aber dann muss ich das irgendwas, weil wir jetzt überlegen, was dann meine Elbphilharmonie ist oder deine Lanxess Arena. Oder? Und vielleicht ist es da, wie mit den Informationen von der Schnitzeljagd und die Songs und die Elbphilharmonie kommt dann, wenn ich bereit bin. Und die Lanxess bei dir, wenn du bereit bist.
Absolut. Ja, da glaube ich da tatsächlich fest dran.
Und dann kann man das so entspannt machen, dass das gar nicht mehr so ein riesiger, oh mein Gott, das passiert, Moment ist, wenn man da ein bisschen entspannter rangehen kann.
Ja.
Also jetzt morgen in der Elbphilharmonie müsst ihr jetzt nicht unbedingt spielen.
Ja.
Da fühle ich mich noch nicht vorbereitet genug.
Ja, ging ja auch gar nicht, bist ja hier.
Ja, aber weißt du, wie man...
Da würde ich ja im Lido stehen, ja, wenn es nicht da.
Genau.
Obwohl, der Weg nach Hamburg ist ja nicht so weit.
Das stimmt.
Und das führt aber dann, glaube ich, auch dazu, wenn man sich halt immer so Ziele setzt, permanent, und dann geht es ja immer um höher, schneller, weiter, bei vielen zumindest, dann ist man immer so ein Ziele-Junkie und ist eigentlich auch dann nie am Ziel, weil ja immer schon das nächste Ziel wieder da ist.
Eben.
Und ich hatte das auch mit dem Buch, weil ich erzähle da schon, weiß ich nicht, 2 Jahre von, dass ich da ein Buch schreiben möchte. Und es gibt dann auch immer wieder, die sagen, ihr lasst doch einfach von KI schreiben.
Hm.
Und ich verstehe diesen Satz einfach nicht. Ich verstehe ihn natürlich schon. Und mittlerweile versuche ich dann auch mal zu erklären, aber mir geht's ja nicht, dass das Buch jetzt da ist. Ich will ja nicht auf Teufel komm raus.
Du willst es schreiben.
Ich will dieses Buch schreiben. Mhm. Des Schreibens willen.
Mhm.
Ich habe für mich mittlerweile, und das war auch, das hat sich ergeben, als ich die Vorbereitung für die Veranstaltung gemacht habe, wo ich so drüber nachgedacht habe, was ist denn so, ich sag mal so mein Credo, ne, immer auf dieses Warum, willst du dieses und jenes denn tun?
Mhm.
Und habe ich mittlerweile den Antwort gefunden, dass ich dann sage, darum, aus Freude am Tun.
Mhm.
Und nicht, weil das Buch dann da ist.
Ja.
Einfach, weil ich es einfach tun möchte. Und da hilft mir halt eine KI nicht. Die kann vielleicht mal irgendwie, aber selbst habe ich noch nicht benutzt mittlerweile, also für das Buch noch nicht benutzt. Und auch das entdecke ich alles in deiner Musik wieder.
Ja, und for the sake of it.
Mein favorite Song übrigens auf dem neuen Album, ja.
Schön.
Das ist mein favorite Song, wobei da viele richtig gute Songs drauf sind. Und was ich auch total überraschend fand, aber mich total gefreut habe, dass du einfach ein Feature mit Johnny Rakete hast.
Ja, I love it.
Ich hatte den auch in der...
Sein Part ist so super.
Ja, Hammer. Ich hatte ihn auch in einer für mich persönlich schwierigen Phase entdeckt. Da war der auch genau so richtig. Ich hatte vorher nie Bezug zu Johnny Rakete und auf einmal in meine Timeline Johnny Rakete gespült und fand das echt, wow, cool. Fiverr hat man schon gesagt, dass sie auch auf dem neuen Album mit drauf ist. Ja. Und was ich auch krass fand, das muss ich jetzt ablesen, auch so viel zum Thema hier, kann man jetzt nicht sehen, das ist die Vorbereitung von mir. Ich habe sie noch nicht benutzt. Mhm. Auch hier ging es wieder nur drum, ich habe es gemacht. Handschriftlich, was total geil ist. Sorry, ich muss die ganzen Geschichten erzählen jetzt. Ich hab mir einen Füller gekauft.
Schön.
Weil ich einen guten Freund wieder getroffen habe und mich mit ihm unterhalten habe und er mir auch erzählt hat, er hätte jetzt angefangen, wieder mit Füller zu schreiben. Mhm. Und das hat sofort mit mir resoniert. Und ich weiß nicht, warum es mit mir resoniert hat. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, warum es mit mir resoniert hat. Aber ich wusste, ich muss sofort losgehen, muss mir einen Füller kaufen. Mhm. Und da habe ich mir einen Füller gekauft und jetzt wird es sehr nerdig. Dann habe ich das erste Mal damit geschrieben und dachte, das ist ja krass. Und ich arbeite ganz oft und höre Musik nebenbei. Mhm. Da habe ich die Musik ausgemacht, weil ich für mich gehört habe, wenn ich den Füller aus Papier setze, ist das wie eine Plattenadel auf die Platte zu setzen. Mhm. Auch das Geräusch, wenn man schreibt, ist krass. Mhm. So viel zum
ja, Füller ist Thema. Top.
Nerd. Was wollte ich jetzt? Genau, zu deinem Album wollte ich, ne?
Yeah. Am Anfang noch wegen die Features. Vielleicht
genau, so. Nee. Ich wollte auf das neue Album, ich fand nämlich das Intro, nicht das Intro, den ersten Song, finde ich so krass, das letzte Gefecht. Mhm. Den habe ich, muss ich gestehen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich den so weggehört und dachte, ja, cool. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich mir nochmal angehört, da sind ja so krasse Sachen in einem Song drin, wo sich so viele Fragen ergeben. Fangen wir doch mal hiermit an. Geplagt von Ängsten, doch tanze entspannt mit ihnen den Jive. Mhm. Was sind so deine größten Ängste?
Mhm.
Aktuell?
Ich habe Angst davor, dass Menschen, die ich lieb habe, was passiert oder dass es denen nicht so gut geht.
Ja.
Ich habe Angst ums Klima und Angst um Frieden.
Ja. Und wie gehst du damit um? Also was meinst du? Du tanzt mit den Ängsten den Jive?
Ich muss es annehmen. Es liegt nicht in meiner Kontrolle. Ich kann nicht steuern, ob meine beste Freundin nach Hamburg zieht oder nicht. Mhm. Oder ob meine Mama krank wird. Ich habe es einfach nicht in der Hand. Und deswegen finde ich das ganz... Also nicht nur die Ängste, sondern ich finde auch Unsicherheiten. Auch mit denen tanze ich den Jive gemütlich.
Ja.
das Annehmen. Die ganzen... Das ist ja auch mit dem Ich trinke Tee, mit meinen Fehlern und so. Ich habe das immer wieder in Songs so drinnen. Man muss es annehmen und den Dämonen und den Geistern ein schönes Gästezimmer richten.
Ja. War das schon immer so, dass du entspannt mit deinen Ängsten, Unsicherheiten den Jive getanzt hast? Oder hat sich das jetzt gerade entwickelt?
Das ist eine Entwicklung gewesen und die habe ich auch aktiv angestrebt.
Ja.
Also das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich extrem viel mit der Stoik beschäftigt.
Wann fing das an?
Vor 7 Jahren vielleicht sowas. Mhm. Einfach um loszulassen. Die Julia hat es ja im Hip-Hop-Lab-Podcast, haben wir ja auch über das ein bisschen geredet. So, es ist halt immer... Ja, ich finde, man muss sich aktiv dafür entscheiden, solche Prozesse, Selbstverwirklichung oder
absolut, ja.
Weiterbildung, da ist harte Arbeit. Man muss sich zuerst mal klar werden, was sind überhaupt meine Geister. Man muss sich da mal im Spiegel anschauen und sagen, das bin ich. Mhm. Und ohne Luke. Ja. Ganz ehrlich sagen, ja, zu sich
das
sein.
Ist ganz wichtig.
Das ist hart und anstrengend.
Ja, das ist richtig hart.
Und wir belügen uns selbst sehr gern.
Ja. Und was war der ausschlaggebende Punkt? Gab es da irgendein Ereignis, warum du gesagt hast, ich möchte mich da jetzt selber mit mir auseinandersetzen?
Na, es war ein Sammelsurium an vielen Situationen, die ich unbedingt kontrollieren wollte und es nie gegangen ist, das mich dann zu dem Schluss gebracht hat, eigentlich kann ich bis auf meine Reaktion auf die Dinge gar nichts kontrollieren.
Mhm.
Und ja. Ich kann natürlich sagen, ich veranstalte jetzt ein Konzert, ich kann Ads schalten, ich kann das ernst nehmen, ich kann die Produktion gut vorbereiten, aber ob die Leute Tickets ziehen, das müssen die Leute dann entscheiden.
Ja, also mit der Stoik habe ich mich tatsächlich auch erst durch dich beschäftigt. Ich hatte ja vorher den Prozess für mich selber schon begonnen und habe da auch festgestellt, viele Dinge, die die Stoik enthält, haben auch andere,
ja,
Buddhismus und so weiter, ist ja viel ähnlich.
Mhm.
Und ein Gamechanger für mich war auch das, was du gerade gesagt hast, diese Ereignisse anzunehmen.
Mhm.
Und ich bin neben Lars Ament riesen Fan auch, weil ich ihn inhaltlich sau stark finde, Dieter Lange.
Mhm.
Und der sagt auch immer, die Ereignisse, oder andersrum gesagt, Lebenskrisen sind immer selber gemacht. Hintergrund dahinter, ja, ist, das Ereignis ist da. So oder so. Wir geben dem Ereignis eine
Bedeutung. Die Krise
Bedeutung.
Oder nicht.
Mhm. Ja. Ja, und das ist,
absolut.
Und das meint wieder das, was ich am Anfang oder mit drin mal so sagte, mit einfach mal eine andere Haltung. Das ist natürlich schwer. Ich kann das auch nicht in jedem Moment. Aber was ich mittlerweile viel besser kann, wieder in diesen Moment zu kommen, wo ich mich selber dran erinnere und sage, ah, okay, gut. Es war jetzt nur meine Bewertung, dass, ja, es negativ
ist. Und auch die Trigger, die wir haben, ist super wichtig zu hinterfragen, warum triggert uns das,
absolut,
überhaupt? Und, ja, was sind das Sekundäremotionen? Oder was ist da los überhaupt?
Ja, ganz oft ist das nur ein Spiegel.
Ja, es hat mit dir nichts zu tun. Ich bin alles ich. Oder? Ja. Also wenn ich mich triggern lasse, wohnt das ja in mir. Es ist fast schon egal, was da wer anderer sagt.
Ja, klar. Ja. Ne? Niemand ärgert einen, man ärgert sich immer
selber. So ist es, ja.
Ich habe das auch gemerkt, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber es ist Johannes gerade nicht da, weil du ja gesagt hast, ich soll mich an ihn wenden.
Mhm.
Dann habe ich ihn ja angeschrieben und er hat sich ja dann auch entschuldigt wegen Tourbereitung, Vorbereitung und so weiter. Ich würde mal sagen, noch so vor anderthalb Jahren hätte ich mich da wieder persönlich angegriffen gefühlt.
Mhm.
Warum meldet er sich jetzt nicht? Und hätte gedacht, es hätte was mit mir zu tun.
Mhm.
Dass ich überlegt habe, oh Gott, habe ich das vielleicht irgendwie falsch formuliert oder so? Warum antwortet der mir denn jetzt nicht? Und da war es einfach so, dass ich gesagt habe, ja, okay, ne, ist halt so. Und ich habe dann auch irgendwann gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Ja.
Und dann aus dem Nichts kam
dann, ja, dann doch. Ja.
Kam, ja, klar, können wir machen. Ne? Mhm. Wann können wir denn? Und von daher kann ich mich nur wiederholen, hört alle Spillef auf jeden Fall.
Ja, eben. Und es ist ja immer mal ich glaube, man unterschätzt, wie viel Statist man ist im Leben anderer. Also wenn man sich so überlegt, was hat das jetzt mit mir zu tun, habe ich mich falsch verhalten oder irgendwas. Die Leute denken gar nicht so viel über uns nach,
ja,
würde,
ja,
ich sagen, wie wir oft meinen.
Ja. Ja,
weil wir sind natürlich in unserem eigenen Kopf der Main Character. Aber im Leben von den anderen kommen mir gar nicht so viel vor.
Ja.
Der hat dann Stress, weil wir irgendwas anders machen, es hat mit dir gar nichts zu,
ja,
tun.
Ja, absolut, aber musste ich erst...
Ja, das muss man lernen.
Also jetzt,
absolut,
nicht hier,
ja,
den Konstrukt, aber es hat halt lange, lange, lange gedauert, ja, das zu verstehen.
Ja.
Bei mir auch. Und ich habe auch ganz lange über sogenannte Opfergeschichten, ne, mich gut durchs Leben geschlagen, weil dann bekommt man ja Aufmerksamkeit,
ja,
Kennung, Liebe, wenn man jetzt, ja, guck mal, meine Kindheit war nicht so einfach und so, musste ja verstehen und so. Und das ist ja alles... War ein langer Prozess, davon wegzukommen. Und wie du auch gesagt hast, da muss man hingucken, schmerzhaft mit sich,
ja,
gucken, was sind die Schattenseiten. Das tut schon weh.
Ja.
Und auch da ist es dann wieder, ne, durch den Schmerz muss man durchgehen.
Ja, muss man.
Und dann wird's...
Keine Heilung ohne Schmerz.
Genau. Dann hast du noch wieder, erster Song noch, das letzte Gefecht. Vielleicht bin ich gerannt, doch hätte besser mal ankommen sollen. Glaubst du, dass man jemals ankommt? im Leben?
In mir drin bin ich schon angekommen, würde ich sagen. Ich bin fein mit mir.
Ja.
Und das ist auf was Persönliches bezogen. Also, ich wollte immer unbedingt so viel mehr sein, als ich eigentlich bin.
Ja.
Also vor allem als Frau, denke ich, ist es super, super schwierig. Die Gesellschaft erwartet ja von uns relativ viel. Und dann soll man Ehefrau, Mutter, Hausfrau, man muss arbeiten, eine Karriere haben, etc. pp. Immer nett sein, lächeln, nicken. Und ich wollte das alles unbedingt sein.
Mhm.
Und hätte einfach sitzen bleiben können.
Ja. Ja, das hat ja leider auch ganz viel mit unserer Erziehung zu tun, wie wir aufwachsen. Eigentlich werden wir ja zu Erwartungserfüllern erzogen.
Ja.
Deswegen auch da das Retro-Gott-Zitat wieder, wir werden ja zu Kopien erzogen.
Mhm.
Dadurch, dass wir die Erwartung von allen,
ja, natürlich.
Sind wir ja nicht selber.
Die moralische Vor-, mit 7 oder 8 Jahren ist die, was wir moralisch verwerflich und was nicht finden, ist ausgeprägt. Ganz, ganz schwierig, dann danach das nochmal zu holen. Dann kriegt ja noch die Teenager-Zeit, wo man so rebelliert gegen die Menschen, die ja sagen, sei wie ich.
Ja. Ja, das ist echt, auch das habe ich bei Dieter Lange in ganz vielen Masterclasses und so erfahren und gehört, was echt krass ist. Und ich habe da mal drauf geachtet. Ich habe selber eine 8-jährige Tochter. Und wie ich finde, allein durch meine Person habe ich einen anderen Zugang jetzt zu ihr. Und aber wenn man mal so überlegt, wie Eltern mit Kindern, die jetzt, ich sag mal so 3, 4 Jahre alt sind, wenn man mit dem Kind gemeinsam unterwegs ist und möchte von A nach B, bei mir zum Beispiel irgendwie, weiß ich, von der Ferienwohnung zum Leuchtturm an der Ostsee, wenn ich die Strecke alleine gehe, brauche ich 10 Minuten. Wenn ich meine Tochter dabei habe, brauche ich 2 Stunden, ja, weil die sich an allem erfreut, was sie da sieht. Und wenn man dann nicht ganz bei sich ist, dann zerrt man ja immer sehr an dem Kind und ja, komm, wir wollen aber noch dahin gehen und so weiter. Mhm. Wir wollen auch, weiß ich, da einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Und eigentlich gibt man ja immer das Signal, hier, wo ich jetzt bin, ist es nicht gut.
Mhm. Wir müssen woanders hin.
Aber wenn ich erstmal da bin, dann ist es gut.
Ja.
Und das wird uns da ja schon,
Beispiel.
Wird uns da ja schon so eingetrichtert. Und das ist eigentlich echt krass. Dass man immer, ich muss immer erst was erreichen, um was zu sein.
Ja.
Was ich heißt, ich bin ja noch nicht, eigentlich bin ich doch schon alles.
Mhm. Eben,
und
ja.
Im Buddhismus sagt man ja, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt geht man dann, werdet wieder wie eure Kinder, weil man als Kind das eben alles nicht hat. Da hat man kein Ich-Konstrukt, keine Rollen, kein Ego, sondern man ist halt einfach.
Ich denke, das hat aber schon auch bei uns jetzt allen bei Deutschen oder Österreichern ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun, dass wir auch solche das Arbeiten, was erreichen und ist schon ein bisschen, ich glaube, da gibt es Länder, die das entspannterer angehen.
Ja, es ist, glaube ich, sehr westlich erstmal, dieses, ne?
Ja, ich würde schon behaupten, dass vielleicht auch Spanier schon ein bisschen chilliger mit Arbeit umgehen, als jetzt unbedingt die Leute, wo die Nazis halt daheim waren.
Ja. Ja,
kann. Wenn wir an Schulen rangehen und so, das ist schon alles total Zentralmatura etc. Wir wollen, dass das arbeitende Volk ja haben.
Ja, so klar, man wird sehr auf Gehorsam getrimmt.
Ja.
Einfach, ne, das hat er, ne? Dann hast du noch eine Liedzeile, die gebe ich jetzt noch mal sinngemäß wieder, wo du sagst, hätten die mich das noch vor einigen Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja klar, mache ich. Und jetzt sagst du aber, hey, ich bin jetzt hier die Chefin im Hause, also ist jetzt nur sinngemäß wiedergegeben. Mhm. Was sind das denn für Dinge?
Man muss schon sagen, dass zum Beispiel so Konzerte spielen für 100 Euro oder keinen Backstage haben zum Umziehen oder 10 Tage Jugendhaus, Stockbettenlager. Manchmal waren so Momente in der Karriere mit Spillift dabei, wo ich mir gedacht habe, ja okay, ich will jetzt nicht unhandlich sein, ich will nicht zu sehr Mühe bereiten. Mhm. Das bin mir auch ziemlich sicher, dass das wieder was mit der Erziehung und damit, dass ich eine Frau bin, zu tun hat. Und so ein bisschen People-Pleasing betreiben und gerade nicht zu anstrengend und gerade nicht zu viel wollen und fordern. Und irgendwann bin ich dann drauf und mir dachte, das ist meine Firma. Ich bin da der Chef. Und wenn ich sage, nein, ist einfach nein. Also ein Nein ist ein Nein, wenn es aussprichst.
Mhm.
Und das, da hat es so den Punkt gegeben, dass ich mir gedacht habe, so, ich schreibe, ich zahle die Rechnungen.
Mhm.
Ich bin der Chef. Ich habe eine Steuernummer. Und genau. Und jetzt sage ich Nein zu Sachen, die ich nicht machen will.
Ja, weil es ist ja auch total wichtig, weil auch das ist wahrscheinlich ein Kalenderspruch, wenn du Nein zu etwas sagst, sagst du ja
Ja zu etwas anderes.
Ne? Mhm,
so ist es.
Nämlich Ja zum Status Quo.
Mhm.
Und dann hast du noch einen sehr schönen Satz. Und das ist auch so eine Erkenntnis von mir gewesen, die ich in den letzten anderthalb Jahren so gefeiert habe. Ich betrete die Bretter und lebe im Jetzt. Mhm. Oder betrete die Bühne, hast du glaube ich.
Die Bretter.
Ja. Mhm. Bretter und lebe im Jetzt. Mhm. Was bedeutet das für dich, im Jetzt zu sein, im Moment zu sein?
Ich würde behaupten, dass der einzige Moment in meinem Leben, wo ich wirklich im Jetzt lebe, das Live-Konzert ist.
Ja.
Bei allem anderen, also ich habe jetzt zum Beispiel schon das dritte Album wieder im Kopf. Man hat jetzt schon Konzerte, die noch gar nicht stattgefunden haben. Man hat organisatorisch was zu erledigen, was vor einem halben Jahr passiert ist.
Ja.
Ich bin immer in der Retrospektive oder in der Zukunft. Was uns ja auch zu Menschen macht, gell, dass wir die Zukunft irgendwie probieren abzuschätzen. Das sind ja die wenigsten Lebewesen. Und beim Live-Konzert kann man im Moment sein, weil nichts anderes wichtig ist.
Mhm.
Und das meine ich damit. Also das Live-Konzert gibt mir die Möglichkeit, im Jetzt zu sein. So ein Tourleben ist schon auch, da ist man auch dann nur da, wo man ist. Aber das Live-Konzert ist eigentlich, würde ich sagen, das Einzige, wo ich es hinkriege.
Ja, dann wäre es ja eigentlich schön, wenn das ganze Leben ein Live-Konzert wäre,
wenn
man es so betrachten würde. Weil ich habe tatsächlich für mich, also schaff's natürlich auch nicht, du hast glaube ich auch in diesem Interview gesagt, du bist auf deinem Weg so bei 7%.
Ja.
Wie weit bist du jetzt?
Vielleicht 11.
Ja, guck mal, immerhin. ich bin natürlich auch noch lange nicht so weit, aber ich versuche tatsächlich immer im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, schön.
Es ist natürlich nicht so einfach, aber auch allein von der Haltung her. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, ich kann die Zukunft nicht beeinflussen. Also von daher versuche ich im Hier und Jetzt zu sein.
Ist natürlich auch die Frage, da müsste man mal mit einem Physiker oder mit einem Theoreten drüber reden, ob das Jetzt überhaupt existiert. Was ist jetzt? Also es ist ja immer jetzt, oder man lebt ja irgendwie immer im Jetzt.
Ja.
Was man sich dann für Gedanken dazu macht, ist ja das Entscheidende, oder? Also wenn du dich zum Beispiel dazu entscheidest, dass sagst, ich kalkuliere 2 Stunden jetzt ein mit meiner Tochter bis zu dem Café, und dann ist das auf jeden Fall mehr im Jetzt-Denken, als wenn man sagt, man muss los zum Café.
Ja, absolut. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest schon am dritten Album.
Mhm. Ja.
Okay.
Das nehmen wir auf nach der Tour.
Ach cool. Kommt das dann nächstes Jahr oder wie lange dauert es?
Überlebt es wahrscheinlich. Mhm.
Und thematisch?
Ich finde, die bleibt thematisch eigentlich eh immer ähnlich.
Ja. Ja, mich hatte das kein Problem, gewundert, dass du auch in diesem Interview gesagt hattest, jetzt Eloise auf dem neuen Album, ist es vom Thema her ein bisschen anders, dass du sagst, wenn ich mir gerade überlege, ob ich es richtig zusammenkriege, du hattest gesagt, es geht mehr um die Beziehung zwischen Frauen, zwischen Freundinnen und im Vergleich zu dem Album davor. Ich hatte das jetzt nicht so rausgehört.
Mhm. Nicht am ganzen Album, nur auf dem Song Eloise.
Ah, okay. Also ich dachte, es wäre aufs Album bezogen.
Mhm.
Okay, also heißt, wir können wieder das war, wo war das? Der Musikexpress hat das geschrieben, dass dann deine Musik wie Seelenfrieden ist.
Mm, ja, sie ist halt sehr lieb gewesen, ja.
Ja, es ist so. Kennst du das Nordstern-Konstrukt? Das ist auch von Dieter Lange so, das, was so die Bestimmung ist, das, was man nie erreicht, mm, aber wo alles so der Fokus ist. Mm-hmm. Das ist bei mir auch Entdecken und Seelenfrieden.
Ja.
Von daher. Wahrscheinlich resoniert deswegen die Musik.
Ja, vermutlich.
Yes. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten da draußen dringend mit auf den Weg geben möchtest? Mm.
Seid lieb zu euch. Seid mutig. Und seht jedes Mal Scheitern als Chance.
Ja. Ich bin gefallen, bevor ich aufgefallen bin.
Ja, so wie es dich gehört.
Die Zahl, die mich sofort gecatcht hat auf Fallen. Wenn jemand noch nie deine Musik da draußen gehört hat und dich jetzt fragen würde, was ist der erste Song, den ich von dir hören soll? Hm. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, I quit.
Da gab es auch diese coole Frage zu. Auf dem Hip-Hop lebt Interview.
Was hat sie da gefragt?
Nee, der Zuschauer hatte gefragt, in welcher Situation du das geschrieben hattest. Mm. Magst du nochmal wiederholen? Oder warum I quit?
Ja, eigentlich ist es ja Use You-Zeile.
Ja.
Also Use You beendet den Song mit echte Freiheit ist zu sagen I quit. Und es ist die Wahrheit. Also es ist wie mit der Zeile bei das letzte Gefecht. Nein sagen ist die wirkliche Befreiung eigentlich. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was habe ich bei der Julia gesagt?
Ja, du hattest gesagt, dass man Sachen, nur weil man sie begonnen hat, nicht immer
auf Oh ja, das ist Aufbau, ja.
Das ist auch extrem wichtig, weil da auch dazu das Beispiel mit, wenn Eltern, Väter, Mütter, wer auch immer gesagt, ja, aber wenn du jetzt anfängst, was weiß ich, Flöte zu spielen.
Ja, dann muss Musikschule gehen, jetzt haben wir den Platz schon gebucht und wir bezahlen das und ja.
Ja, und ich finde, das nimmt immer so viel Raum, dass dann Menschen vielleicht sagen, ja, okay, dann probier es erst gar nicht, wenn ich es dann durchziehen muss.
Ja.
Weil ich finde es total wichtig, dass man.
Und es ist ja eben also auch die ganze Wertung immer fließt ja da so rein. Also im Chorus bei I quit geht ja irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau auswendig, aber.
Spielt ihr den Song morgen?
Den spielen wir morgen, ja. Und es geht ja darum, dass die Leute sagen, bringst zu Ende, aber sagen da ja nicht, wo das Ende ist.
Ja.
Was ist denn das Ende? Ja, wenn ich das goldene Abzeichen mit der Blockflöte dann habe, bin ich dann fertig. Wer definiert denn, wo mein Ende ist? Oder? Und das ist ja selbstermächtigend, zu sagen, ich muss ja nicht dir beweisen, dass ich jetzt noch 3 Jahre Blockflöte spielen kann. So.
Ja, weil es kann doch ein total schönes Ende sein, wenn ich für mich festgestellt habe, ich hatte Bock, Blockflöte zu spielen, habe festgestellt, irgendwie ist doch nicht mein Ding. Und dann beende ich es halt einfach so, weil ich da jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Jahreskurs für bezahlen muss, ich nicht zwingend durchziehen.
So ist es, ja.
Dann letzte Frage noch. Der gleiche, der gefragt hat, welchen Song muss ich als erstes hören, fragt dich noch, wenn ich noch andere Sachen hören möchte, außer Spilliff, welche 3 Artists sollte ich noch hören?
Rap? Im Rap-Bereich?
Im Rap-Bereich.
Well Behaved ist eine Wiener Band, die sind ganz, ganz am Anfang, haben gerade 2 Nummern released. Unglaublich smoother Rap, Jazzband, wunderschöner Jazzgesang, Well Behaved, bin ich riesen Fan. Epsilon steht momentan hoch auf meinem Kurs. Ja, und ich gehe davon aus, dass der was das fragt, Dendemann auf jeden Fall kennt, oder?
Man weiß es. Ich kenne leider auch viel zu wenige Leute, Dendemann. Ich finde, Dendemann kriegt auch viel zu wenig Props im Rap-Kontext.
Findest?
Ja. Also er wird selten genannt bei irgendwelchen Goat-Diskussionen.
Schon? Ehrlich?
Ja, also zumindest die Goat-Diskussion, die ich immer sehe.
Okay. Und wen nennen die dann da?
Klar, Sammy.
Savage, Sammy, Assad.
Genau. Curse,
ja.
5. ist dann schon immer ein bisschen, aber Dende muss, meiner Meinung nach, aber das heißt, erstens ist es total egal.
Ja, es ist, Retro-Gott ist zum Beispiel irre oder Döll rappt. Ja, also es gibt ja Rapper-Design, das ist ja immer ein bisschen eine Geschmacksfrage, gell?
Absolut.
Ja.
Aber Sammy ist auch so krass, also schon immer natürlich, aber was der in den letzten Jahren wieder macht,
ja.
Sein letztes Album mit Conda Unstruct,
ja.
Generell sein ganzes Kunstwerk.
Auch das MTV Unplugged war Killer.
Ja. Unfassbar gut. Also es gibt so viel gute Musik draußen, aber hört alles das, wo ihr Bock drauf habt und hört Spillif.
Ja, und das kein Guilty Pleasure.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Hey, danke dir. Ganz nett war das.
Ja, schön.
Ich freue mich, dass du dabei bist beim Konzert auch. Ja,
auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Moritz ist auch am Start.
Sehr schön.
Vielleicht komme ich nachher nochmal vorbei.
Der Mackie auch.
ist ja open, ne?
Spielt Support.
Ja, genau. Mackie spielt Support, aber nachher bei Radio 1 die Show.
Da kann man einfach hin, ja?
Mhm. Ja, cool. Juli.
Krieg vorbei. Rappen mit dem Johnny Rakete.
Ah, echt? Mhm. Ah, geil. Dann auf jeden Fall. Yes. Juli, danke dir.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao. Mic Drop, wenn ich mir einen Podcast wünsche, dann genau so. Wie im Eingang schon erwähnt, noch einmal die Anspielung an den Song Spillif featuring Johnny Rakete. Genau so. Ich fand, es war ein großartiges Gespräch. Ich hoffe und bin mir sicher, ihr konntet euch den ein oder anderen Impuls, sei es bezogen auf Unternehmertum, sei es bezogen auf Rap und die Hip-Hop-Kultur herausziehen. Was bleibt mir noch groß zu sagen, außer wenn ihr Lust bekommen habt, mehr musikalisch über Spillif zu erfahren. In den Shownotes findet ihr entsprechende Links. Ihr könnt auf Spotify gehen. Dort findet ihr die aktuellen Alben, EPs, Songs etc. PP. Checkt das gerne, haltet Ausschau, ob sie mal wieder auf Tour ist. Ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist wirklich ein Live-Erlebnis. Auch die Idee, ich weiß nicht, ob sie es auf jeder Tour macht. Auf der aktuellen Tour hat sie es auf jeden Fall gemacht, dass sie sich für den Song Rap ist, meine ich, heißt der. Immer lokale Künstler auf die Bühne holt. Finde ich eine großartige Idee. Sprechen wir auch, oder haben wir ja im Real Talk auch drüber gesprochen. Von daher checkt sehr gerne ihre Musik. Bei der Gelegenheit auch nochmal eine Herzensempfehlung. Mackie Berlinuts, ja auch mit einem neuen Album am Start und diversen Podcast-Folgen. Er war ja auch schon zu Gast bei Beats, Rhymes and Love. Mein neues Podcast-Baby. Vielleicht bekomme ich ja nochmal Spillif auch in den Podcast. Wir haben übrigens als Zugabe wollten wir machen, ich habe mit Spillif Punchline Quiz gespielt. Leider habe ich es nicht aufgenommen, was wirklich sehr schade ist, denn es war sehr, sehr unterhaltsam. Aber auch das holen wir vielleicht einfach beim nächsten Mal, wenn es nochmal eine Gelegenheit gibt, mit Spillif zu sprechen. Ansonsten kann ich gerne mal, wir haben 4 oder 5 Folgen Punchline Quiz. Die könnt ihr euch gerne anhören, waren... Ich meine die Special-Folgen vor einem Jahr Silvester. Ich packe es einfach, wenn ich dran denke, in die Shownotes. Ansonsten sucht einfach danach. Bei der Gelegenheit bewertet gerne diesen Podcast. Teilt ihn, liked ihn, schreibt eine kurze Referenz und erzählt jedem aus eurem Umfeld von diesem Podcast Unternehmer Jam Session und Beats, Rhymes and Love. Und ich bin draußen, wie schon bald eine neue Folge Beats, Rhymes and Love. Kommenden Freitag, Release Friday, neue Folge, Beats, Rhymes and Love. Dann mit LST, The Funky Child. Jeder von uns hat 5 Platten dabei. Seid gespannt und bis dahin kommt gut durch die Zeit. Unternehmer Jam Session.